Ich bin heute hier, um über die Arbeit auf den Intensivstationen zu sprechen. Und eins möchte ich mit aller Klarheit sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Die Pflege arbeitet seit vielen Jahren schon am Limit, doch leider hat es bisher in diesem Umfang niemanden interessiert. Dann kommt noch dazu, dass auch die seelische Belastung natürlich deutlich gestiegen ist. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem.
An der Belastungsgrenze arbeiten und sogar darüber hinaus. Die Pandemie hätte uns die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht deutlicher vor Augen führen können. Würde sich die Situation durch höheren Lohn bessern, so wie in der öffentlichen Diskussion oft gefordert? Zum einen Teil sicherlich ja. Doch die Wurzeln des Problems liegen viel tiefer im System.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Das Dilemma, in dem alle stecken, die sich um alte und kranke Menschen kümmern, ist groß. Denn ob es Pflegende sind, aber auch Therapeuten, Reinigungspersonal oder Ärztinnen, die oft schwierigen Arbeitsbedingungen erzeugen eine ganz besondere Form der psychischen Belastung. Und darüber wird noch sehr wenig gesprochen, obwohl sie fast alle kennen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Es gibt sogar einen Fachbegriff, der mittlerweile auch in der Wissenschaft benutzt wird: moralische Verletzung. Willkommen bei Synapsen. Ich bin Maja Bachtiarewitsch, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Silke Jäger. Sie ist Medizinjournalistin und hat selbst mal im Gesundheitswesen gearbeitet. Sie war Ergotherapeutin und hat Menschen geholfen, mit den Folgen ihrer Krankheiten besser zurechtzukommen. Hallo Silke.
Hallo Maja.
Silke, wir wollen heute über moralische Verletzungen im Gesundheitswesen reden. Warum ist das Thema für dich so wichtig?
Also es hat schon einen persönlichen Bezug auch. Als ich über diesen Begriff gestolpert bin, ich muss sagen, ich bin darüber gestolpert, hat es so ein Aha-Erlebnis bei mir ausgelöst. Und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich halt vor mehr als 25 Jahren meinen Beruf im Gesundheitswesen verlassen habe. Und ich habe damals gedacht, ich schaffe das gar nicht, dort gesund zu bleiben, weil ich wahrscheinlich einfach nicht ein dickes Fell habe.
Weil damals die Anforderungen schon so krass waren.
Ja, weil ich ein Dilemma gefühlt habe. Ich hatte den Eindruck, also entweder ich habe die Wahl, entweder habe ich ein dickes Fell und komme mit vielen Belastungen besser zurecht. Aber dann kann ich den Menschen gar nicht so offen begegnen und kann mich denen gar nicht so zuwenden, wie ich das eigentlich gelernt habe, dass man es tun sollte. Und da habe ich keinen Ausweg gesehen. Und als ich diesen Begriff gefunden habe, hat es mich halt an dieses Gefühl erinnert, was ich nach der Ausbildung hatte, was sich auch mehrere Jahre dann noch hingezogen hat, dass ich gedacht habe, ich muss hier mit so einer Desillusionierung zurechtkommen. Und ich hatte mir etwas ganz anderes vorgestellt vom Berufsalltag nach der Ausbildung, als es dann tatsächlich war. Und dann habe ich eine ganze Weile gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so eine Erschöpfung, so eine Art Burnout oder so. Manche sagen auch, du hast vielleicht Traumata erlebt und das war mir aber ziemlich schnell klar, dass das so nicht ist.
Okay, das heißt, viele beziehen das einfach auf sich selbst.
Genau, ich habe das auch auf mich selbst bezogen. Und bei dem Begriff moralische Verletzung ist es ganz klar, dass es eben nicht sich um eine tiefe Erschöpfung handelt. Es ist auch kein Trauma, sondern es ist etwas, was ein Kollektiv betrifft. Und natürlich betrifft es den Einzelnen mit seinen Gefühlen und der Art und Weise, wie er seine Arbeit machen kann. Aber es ist vor allen Dingen etwas, was das ganze Team spürt. Und deswegen ist es klar, es hat auch was mit den Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu tun. Da entstehen einfach Wertekonflikte. Und dieser Begriff moralische Verletzung drückt im Prinzip aus, dass es da auch einfach um eine ganz grundsätzliche Art und Weise geht, wie man seinen Beruf ausübt. Der Begriff Moral ist in dem Zusammenhang vielleicht missverständlich. Man könnte auch sagen ethische Verletzungen. Also das heißt, dass berufsethische Ideale verletzt werden.
Okay, das heißt moralische Verletzungen von dem englischen Moral Injury. Da ist mir in meiner Vorbereitung für diese Folge eine Definition von einer Gruppe Pflegenden aus Münster begegnet, die fand ich ziemlich treffend. Und zwar sagen sie, Moralische Verletzung beschreibt die Verletzung des moralischen Gewissens und der Werte einer Person durch fortgesetzte Exposition gegenüber belastenden Situationen. Die Anhäufung negativer Erlebnisse, die durch die Diskrepanz des Anspruchs an die eigene Arbeit und der systemisch vorgegebenen Möglichkeiten resultieren, führen zu dauerhaften Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens. Das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut oder fasst es irgendwie so in zwei Sätzen knackig zusammen. Und das ist ja ein Bereich, der ist tatsächlich auch erforscht. Und es handelt sich ja nicht um so einen Betroffenheitsbegriff so von der Gruppe, die drunter leidet sozusagen. Das gucken wir uns ja in dieser Folge genauer an. Bloß du sagtest, du bist über diesen Begriff gestolpert. Wo hast du davon gelesen?
Ja, ich schreibe ja über Medizin und Gesundheit. Mhm. Und als es mit Corona losging, da ist mir relativ schnell klar geworden, dass es zu schlimmen Situationen kommen wird, weil es einfach bei solchen Ereignissen natürlich zu massenhaften Krankheitsfällen kommt. Und ich habe mir dann ziemlich früh auch Sorgen gemacht um die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten und habe mich gefragt, sind die eigentlich auf diese Belastung vorbereitet, die sie da jetzt wahrscheinlich erleben werden? Und dann kamen natürlich diese ganzen Nachrichten. Es gibt zu wenig Schutzkleidung, die Desinfektionsmittel sind alle oder werden von den Stationen auch sogar geklaut. Mhm. Dann kamen die Bilder aus Bergamo und es war ja schon auch so ein Schock im März 2020, das alles zu sehen und auch mitzuerleben, dass man so ein Land, was man eigentlich so gedacht hat, wir haben alle Möglichkeiten, uns gut vorzubereiten auf so eine Ausnahmesituation, mhm, zu sehen, viele grundlegende Dinge sind da nicht passiert. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich denn jetzt an die Informationen? Wie kann ich denn abschätzen, wie geht es den Leuten im Krankenhaus jetzt eigentlich? Und dann habe ich angefangen, mir so ein Netzwerk zusammenzustellen. Also ich habe rumgefragt unter Ärzten und Ärztinnen und unter Pflegefachleuten. Und ich habe mich mit WissenschaftskollegInnen vernetzt aus dem Journalismus. Und ich habe dann versucht, möglichst schnell auch an Infos zu kommen, jetzt aus der Wissenschaft.
Das war im Frühjahr vergangenes Jahr.
Das war im Frühjahr, genau. Und ich bin eine leidenschaftliche Twitterin. Und da bin ich dann im Januar 2021, also relativ spät, bin ich dann über diesen Begriff gestolpert. Da hat eine ehemalige Pflegefachfrau, die jetzt auch als Akademikerin ausgebildet ist, die hat in ihrem Blog geschrieben und hat diesen Begriff benutzt und hat auf einen Artikel verlinkt, den ein Wissenschaftler vom King's College in London geschrieben hat, der Neil Greenberg. Und der forscht zu diesem Phänomen und hat eben am Anfang der Pandemie einen Artikel dazu veröffentlicht. Und er erklärt das Phänomen so.
So moral injury describes the reactions that occur when an individual's moral or ethical code has been broken or the situation strongly clashes with their moral code. So in most healthcare professionals believe that their purpose at work, at least, is to provide good care, to save lives, to give dignified care, and to treat patients in a way that will hopefully either improve their health or if they're going to die, that they die with some sort of dignity. And obviously during the COVID pandemic, because of the novelty of the coronavirus infection, and we didn't know a lot about it, the lack of PPE, personal protective equipment at first, and also because there were large numbers of patients coming in, you know, unusually large numbers who were very ill, many staff weren't able to deliver the quality of care that they wanted to. So kind of the nub of it is I did my best, but it wasn't good enough.
Also Greenberg erklärt hier den Kern von moralischen Verletzungen ganz am Ende, nämlich die Erkenntnis, die viele Gesundheitsprofis während der Pandemie hatten. Ich tat zwar mein Bestes, aber das war nicht gut genug. Und der Begriff moralische Verletzungen beschreibt eine Reihe von Reaktionen, die halt dann entstehen, wenn jemand das über sich denkt. Also wenn jemand den Eindruck hat, dass man ethische Codes gebrochen hat.
Mhm, weil man nicht konnte, nicht.
Genau, dass man bestimmte Standards verraten musste, weil es einfach nicht anders ging, zum Beispiel, weil zu viele Menschen behandelt werden mussten. Und dass man halt wirklich zum Handeln gezwungen ist, obwohl Bedingungen das nicht erlauben, in der richtigen Weise zu handeln. Und die meisten Gesundheitsprofis glauben, dass der Sinn ihrer Arbeit darin besteht, Leben zu retten oder sie würdevoll zu pflegen, die PatientInnen, und so zu behandeln, dass sich entweder die Gesundheit verbessert oder dass, wenn sie sterben müssen, dass das dann würdevoll passiert. Mm. Und während der Corona-Pandemie ist das aber ganz offensichtlich nicht immer gelungen. Also das beschreibt ja auch der Pfleger ganz am Anfang. Das heißt, sie haben ihre Qualitätsstandards nicht erfüllen können. Das lag ja aber auch daran, dass das Virus unbekannt war und dass man nicht genug darüber wusste, wie denn jetzt der Standard für die Behandlung eigentlich aussehen kann. Aber es hat ja auch was damit zu tun gehabt, dass die Schutzkleidung fehlte und dass es halt einfach zu viele Patienten gab. Das ist so die eine Form von Dilemma. Und dann gibt es noch eine zweite Form und das ist, dass man Dinge hätte tun sollen, die eigentlich hätten getan werden müssen. Dass man also etwas nicht getan hat. Das eine ist, dass man was falsch gemacht hat, das andere ist, dass man etwas unterlassen hat. Das ist auch eine Form.
Einfach, weil die Kapazität nicht da war.
Genau. Und das dritte Dilemma, was man fühlen kann in diesem Zusammenhang, ist, dass man sich betrogen fühlt von denjenigen, deren Aufgabe es eigentlich ist, diese gute Medizin möglich zu machen. Also das können direkte Vorgesetzte sein oder auch das Krankenhaus als solche oder vielleicht sogar auch größer gesprochen das Gesundheitswesen oder das Ministerium, was dafür zuständig ist. Man kann sich aber auch betrogen fühlen praktisch von seinen KollegInnen oder von den direkten Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, weil man feststellt, dass die eben vielleicht auch nicht mehr so handeln, wie das, man das von denen kennt oder von ihnen erwartet.
Also, dass die Menschen dann in den Krankenhäusern dadurch schwer belastet werden, das ist jetzt eigentlich kein Wunder, oder?
Nein, das ist überhaupt kein Wunder, das war ja erwartbar. Die Frage ist dann halt auch, wie sich Leute wieder erholen können von so einer Stressphase.
Das heißt, im Kern geht es gar nicht so sehr um die Situation, an der wir nichts ändern können. Das heißt, wir rutschen in diese Ausnahmesituation, sondern eigentlich eher darum, wie wir auf so eine Notsituation vorbereitet sind.
Genau, also das ist auch ganz klar verknüpft mit dem Begriff Dilemma, dass man sagen kann, es geht hier um eine Situation, die im Grunde auch vermeidbar gewesen wäre oder vielleicht gar nicht hätte in dem Ausmaß auftreten müssen. Und das Virus war dann nicht irgendwann nicht mehr vermeidbar, das war klar. Aber die Art und Weise der Antwort, da hatte man ja noch Gestaltungsspielraum.
Der Begriff moralische Verletzung, wie viel Forschung gibt es denn dazu schon?
In der wissenschaftlichen Literatur taucht er so um das Jahr 2010 auf. Aber es gibt schon vorher eigentlich auch Hinweise auf dieses Phänomen. Und das hat aber dann eher so einen Zusammenhang mit dem hohen Frustrationslevel, das in Pflegeberufen oft besteht. Und den Folgen, wenn man seine Ideale nicht so leben kann, wie man das gerne würde. Das ist ja jetzt nichts, was erst durch die Pandemie entstanden ist. Also es gibt diese Forschung dazu, aber das meiste davon, was ich gefunden habe, ist halt aus dem angloamerikanischen Raum. Und da ist es ganz interessant, weil es eigentlich aus der Militärmedizin kommt und da halt im Kontext von der Versorgung von Veteranen aus Kriegseinsätzen. Und im zivilen Bereich sind mehr Arbeiten erschienen, verstärkt seit 2012. Und da gibt es auch einige Berufsgruppen, die untersucht worden sind. Also nicht nur Pflegefachleute, sondern auch LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und JournalistInnen sogar auch. Also alle Berufsgruppen, die eigentlich so ja als ZeugInnen von Gewalt oder Erlebnisse mit ethischen Dilemmata haben in ihrem Arbeitsalltag.
Und die natürlich in ihrer Arbeit auch einen wichtigen moralischen Kodex vertreten.
Ja, wo es auch ethische Grundsätze gibt. Genau. Also im Militärkontext ist zum Beispiel so eine Situation, die man sich ganz leicht, glaube ich, vorstellen kann, ist, dass man vielleicht in so einer unkontrollierten Lage vor die Wahl gestellt wird, entweder sein eigenes Leben zu retten oder das seines Kameraden. Da kann man eigentlich dann hinterher, wie verarbeitet man das? Also dass man hat herausgefunden, dass es vor allem die wiederkehrenden Erlebnisse sind von Grausamkeiten, die moralische Verletzungen verursachen. Ja, und die Forschung ist, wie gesagt, viel im angloamerikanischen Raum, also neben den USA auch viel im Vereinigten Königreich. Und seit Neuestem wird da halt eben auch verstärkt im Gesundheitsbereich geforscht, eben jetzt auch ganz aktuell motiviert durch die Pandemie. Und in Deutschland gibt es auch Forschung, im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin zum Beispiel, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Aber wir müssen das deutlich abgrenzen von posttraumatischen Belastungsstörungen, ne? Das ist es ja nicht. Das sind ja nicht moralische Verletzungen.
Genau, also es geht da nicht um einzelne Erlebnisse, die dann nicht verarbeitet werden können und zu sogenannten Flashbacks führen. Also dass die immer wieder auftauchen und praktisch dann auch den ganzen Alltag beeinflussen und beeinträchtigen. Und das sind auch wirklich dann Störungen, die auf der individuellen Ebene behandelt werden müssen. Wir kommen da später noch dazu, dass das bei moralischen Verletzungen ein bisschen anders aussieht. Da gibt es einfach so eine Form von die werteorientierte Psychotherapie, nennt sich das. Das hat auch eben das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, hat dazu so ein Manual herausgegeben, wie man diese moralischen Verletzungen, wie man denen begegnen kann. Aber insgesamt muss man sagen, die Forschung dazu ist schon noch ausbaufähig. Also ich habe jetzt ein Review gefunden von 2019, das hat über 100 Studien zu diesem Thema ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass die Forschung noch darunter leidet, dass die klare Definition von Situationen fehlt, die moralische Verletzungen auslösen können und dass es auch schwierig ist, diese Verletzungen zu messen. Und noch dazu gibt es einfach auch wirklich noch zu wenig Studien im zivilen Kontext. Das sind dann auch oft, die leiden dann auch so ein bisschen darunter, dass es zu wenige Teilnehmerzahlen gibt. Ja, deshalb muss man die Forschung noch insgesamt noch ein bisschen vorsichtig bewerten. Aber man kann schon sagen, dass der Begriff in der Psychiatrie etabliert ist.
Du hast vorhin einen konkreten Aspekt identifiziert. Und zwar sprachen wir über die Vorbereitung, also eine Vorbereitung auf die Notlage. Wie kann denn so eine adäquate Vorbereitung aussehen? Erzähl mal.
Also es sind ja, habe ich ja eben gesagt, es geht darum, dass diese Situationen, die das auslöst, dass sie eigentlich vermeidbar gewesen wären. Und deshalb spielt Vorbereitung eine große Rolle, um moralische Verletzungen möglichst zu verhindern. Und dazu ist jetzt ganz formal, natürlich auf der etwas globaleren Ebene sind das Pandemiepläne. Also sich vorher zu überlegen, was man bräuchte, was jedes Krankenhaus individuell braucht für die Situation, in der es ist, für seinen Bedarf, den es normalerweise abdeckt. Und es muss dann auch aktuell gehalten werden und regelmäßig überprüft werden. Da geht es dann um diese ganzen Fragen. Ja, ist genug Schutzkleidung da? Gibt es genug Verbandsmaterial, Medikamente? Gibt es Maschinen für unterschiedliche Notfälle? Funktionieren die? Sind die Medikamente abgelaufen? Also diese Dinge, das muss eigentlich so ein Prozess sein, den das auslöst. Also Pandemieplan in der Schublade reicht natürlich dann nicht. Und als es im März mit der Pandemie losging, da wurde ja viel über die fehlenden Beatmungsgeräte geredet. Und da war man ja schon auch so ein bisschen erstaunt, wie schnell das auch geht, dass die dann plötzlich alle beschafft werden konnten. Also auf der Ebene kann man, glaube ich, schon dann auch sich ein bisschen Stress ersparen, wenn man das vorher durchdenkt.
Jetzt sprechen wir einerseits über die Ausstattung, also um die technischen Fragen sozusagen. Dass das für Menschen, die in der Pflege arbeiten, elementar ist und Auswirkungen hat, ist klar. Aber warum gibt es schon bei dieser logistischen Vorbereitung einen unmittelbaren Link zur psychologischen und mentalen Dimension der Krise?
Ja, also ganz profan, ein Gerät nutzt nichts, wenn es niemanden gibt, der das bedienen kann. Und so ein Beatmungsgerät ist nicht einfach zu bedienen. Und wenn es plötzlich ganz viele Leute gibt, die ein Beatmungsgerät brauchen, dann braucht es auch viel mehr Menschen, die das bedienen können. Das ist so das ganz Profane. Das ist ja auch die Analogie zu den Betten. Also wir haben auch relativ viele Betten zur Verfügung gestellt, aber das geschulte Personal ist ja nicht gleichzeitig dann vom Himmel gefallen. Und das heißt, dass man dann natürlich auch, oder wenn es um die Schutzkleidung geht, an der nächsten Stelle ist ja nicht nur das eigene Leben nicht geschützt, ja, sondern sind ja auch die Angehörigen mit betroffen. Und dadurch entsteht natürlich ein psychologisches Dilemma und ein Druck. Also gehe ich jetzt zur Arbeit, versorge die Patienten und Patientinnen oder schütze ich meine Familie? Und in Großbritannien ganz interessant, da gab es viele Berichte darüber von Menschen, die dann während der ersten Phase der Pandemie gar nicht nach Hause mehr gegangen sind.
In Italien ja auch. Die haben einfach gar keinen ihrer Angehörigen mehr gesehen. Das heißt, du meinst, dass fehlende Schutzkleidung ein viel größeres Problem war, als man dachte, weil es nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Gesundheit der Helferin gefährdet hat.
Ja, ich habe zum Beispiel auch Berichte gehört von einer Pflegekraft, hat mir erzählt, dass ihre kleine Tochter in der Schule gemieden wurde von den MitschülerInnen.
Stigmatisiert wurde.
Ja, und dass auch zum Beispiel auch die anderen Eltern am Tor nicht mehr mit ihr ein Schwätzchen gehalten haben in dieser Zeit. Und das hat dann auch natürlich wiederum die Folge, dass selbst die Profis halt auch das Gefühl bekommen, sie sind völlig alleine in dieser Situation. Es interessiert sich auch niemand, wie es ihnen geht. Jeder versucht, Abstand zu halten.
Einfach aus dieser Angst, ne?
Genau, die Angst kann man nachvollziehen, aber es geht natürlich schon auch darum, sind die Leute denn Teil unserer Gesellschaft oder nicht? Und wenn sie es sind, ja, dann verdienen sie natürlich also eigentlich auch, dass man sie nach besten Kräften unterstützt. Mhm. Und das Gefühl hatten sie halt lange Zeit dann auch während der Pandemie nicht. Und ich glaube, sie haben das auch in ihrem normalen Berufsalltag schon lange nicht mehr so richtig.
Naja, die sich halt einfach für die Gesellschaft eingesetzt haben und dann aber eigentlich auch von der Gesellschaft bestraft werden dadurch.
Das Gefühl entsteht offenbar, ja.
Dieses Gefühl des Abgetrenntseins, das müssen wir gleich nochmal genauer besprechen. Erstmal aber nochmal zum Aspekt der Vorbereitung. Was gehört denn außer dem Material noch zu einer guten Vorbereitung für so eine Ausnahmesituation?
Das hängt ja mit dem Material zusammen, also die Personalplanung. Habe ich genug Leute da, sind die gut geschult für die Anforderungen? Und wie kann ich es denn sicherstellen, dass ich in einer Notsituation vielleicht ein bestimmtes Level auch an Ausbildung schnell hinkriegen kann, um halt auch so verschiedene Schichten von Profitum, sag ich jetzt mal, zu haben? Ja, wie viele wirklich richtig gut geschulte Leute brauche ich pro Schicht und wie viele Halbgeschulte können das aufrechterhalten mit wie viel Helferinnen, die dann halt für andere Aufgaben eingeteilt sind. Und das ist natürlich extrem komplex. Sowas kann man natürlich nicht im Detail planen vorher. Mhm. Aber ich denke, man muss sich darüber schon Gedanken machen. Das sagt auch Neil Greenberg, dass man eine Reserve mitdenken muss. Und deswegen ist die Diskussion um wie viele Betten haben wir eigentlich so auch ein bisschen vorbei am Thema, weil man muss halt schon gucken, gibt es genug Personal, das entsprechend ausgebildet ist, um eben auch die schwerkranken Patienten zu behandeln und nicht nur, dass die Ausstattung da sein muss. Und der dritte Punkt ist, dass man auch sich mental darauf vorbereiten muss, was kommt. Also das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dass ja klar war, dass es eben zu Ausnahmesituationen kommen wird. Das muss man auch ganz offen kommunizieren und praktisch auch so ein Worst-Case-Szenario denken. Natürlich geht man davon aus, dass zum Beispiel Intensivfachkräfte Extremsituationen kennen, dass sie das oft erleben, dass jemand stirbt, ja, dass viel Leid auch einfach entsteht auf einer Intensivstation, das ist ja unbenommen. Aber in der Pandemie gab es ja dann einfach nochmal einen riesen Unterschied zum normalen Alltag. Mhm. Statt einiger Sterbender pro Woche gab es dann plötzlich mehrere pro Tag. Und die Leute sind dann auch in einer ganz anderen Art und Weise gestorben.
Mhm, ganz einsam und allein.
Ganz einsam, aber eben auch unter Umständen mit einer rapiden Verschlechterung der Situation, die halt ganz schwer vorauszusehen ist. Mhm. Das heißt, dass auch schon eine ständige Anspannung auch vorhanden war darüber, ja, wie wird sich denn der Patient jetzt entwickeln? Wie wird es dem in 2 oder 3 Stunden gehen? Könnte ich jetzt noch was tun, um das irgendwie zu beeinflussen?
Klar, ich glaube, es ist nochmal wichtig, ganz deutlich zu sagen, Sterben gehört natürlich zum Krankenhaus dazu. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Leute halt einfach ganz stark darum kämpfen, Menschen am Leben zu erhalten.
Genau. Und dafür braucht man einfach auch ein Team. Das kann keiner alleine.
Ja.
Und da kommen wir dann zu diesem, ja, wie groß ist denn das Team? Und ist das groß genug für die Situation, die hier gerade herrscht? Und da war das zum Teil dann eben auch so, dass sich eine Pflegefachkraft um 3 oder mehr Menschen kümmern musste auf Intensivstationen. Mhm. Und dabei ist eigentlich, der Gesetzgeber schreibt eigentlich vor, dass sich eine Pflegefachkraft höchstens um 2 PatientInnen gleichzeitig kümmern darf.
Mhm.
Und das, selbst das ist noch, entspricht nicht dem wissenschaftlichen internationalen Standard, der sagt, auf Intensivstationen sollte ein Personalschlüssel von 1:1 herrschen.
Das heißt, schon im Gesetz haben wir einen Betreuungsschlüssel, der zu niedrig angesetzt ist und der wird dann sicherlich auch in der Praxis nochmal unterschritten.
Ja, das ist wohl oft so, weil ja auch Pflegemangel herrscht. Mhm. Also selbst wenn man mehr Pflegekräfte einstellen wollte, ist das im Moment gar nicht so einfach. Ja, und in der Pandemie wurden diese sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen ja sogar noch ausgesetzt. Die Kliniken sollten halt mehr Spielraum haben bei der Planung und beim Einsetzen von Personal. Die sind aber inzwischen auch wieder eingesetzt. Trotzdem gab es dann natürlich dann auf vielen Stationen auch kam es dann auch zu Engpässen. Mhm. Und eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung von 2018 hat herausgefunden, dass in Deutschland eine Pflegekraft auf Normalstationen im Schnitt für 13 PatientInnen pro Schicht zuständig ist. Jetzt mal so zum Vergleich, im Vereinigten Königreich sind es 8, eine auf 8, in den USA eine auf 6. Das sieht man halt, dass in Deutschland da schon einfach eine ganz andere Prioritätensetzung, sag ich mal, herrscht. Ja, und das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko.
Und was hat das für konkrete Folgen, wenn sogar schon so eine Situation auf den Intensivstationen weiter verschärft wird?
Ja, also man darf da nicht nur die Intensivstationen alleine angucken. Man muss sich das Krankenhaus, ja, ist ja ein Gebilde. Und in dem Moment, wo praktisch ein Teil der Intensivstationen für den normalen Operationsbereich nicht mehr richtig zur Verfügung steht, weil der jetzt zu einer Infektionszone geworden ist und weil natürlich dann auch mehr Intensivstationen eröffnet werden für Covid-PatientInnen, dann ist es auch so, dass das Auswirkungen hat für alle anderen Stationen. Denn es braucht dann ja auch plötzlich mehr Personal. Ja, Covid-PatientInnen sind einfach aufwendiger in der Versorgung. Allein schon, dass man halt sich immer wieder neu ankleiden muss nach einem Patientenkontakt. Ja, das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Dann müssen die Schichten anders geplant werden. Also man braucht mehr Leute. Das ist das eine. Und wo kommen die her? Die kommen dann von anderen Stationen, von Normalstationen. Und dadurch entstehen halt einfach eigentlich auch neue Teams. Sowohl auf den Covid-Normalstationen, als auch auf den Covid-Intensivstationen. Da muss man ja unterscheiden. Ja, es entstehen neue Teams und es müssen neue Routinen eingeübt werden. Und das verlangsamt den Ablauf natürlich auch. Also das heißt, man braucht aus verschiedenen Gründen einfach da eine bessere Personaldecke für die Covid-Patientinnen. Jeder Fehler könnte ja auch tödliche Folgen haben. Das muss man ja dann auch irgendwie verarbeiten.
Und vor allem diese Situation, Menschen nicht retten zu können, das ist ja schon grundsätzlich in dem Beruf eine besondere psychische Belastung.
Ja, genau. Sterbebegleitung an sich ist belastend. Und dann vor allen Dingen, wenn Angehörige nicht dabei sein können. Weil dann ja die Pflegefachkräfte, so gesagt, auch die Angehörigen ersetzen müssen, was sie natürlich nicht können. Und gleichzeitig aber auch gegenüber den Angehörigen viel erklären müssen, warum es jetzt nicht möglich ist, dass sie bei ihren Liebsten sein können. Und da haben sie so eine Scharnierfunktion bekommen auch. Sie sind so gesagt zum Gesicht des Staates geworden, ja. Sie mussten etwas vertreten gegenüber den Angehörigen, das sie vielleicht auch selbst nicht immer für so sinnvoll gehalten haben, was sie aber durchsetzen mussten.
Werden Sie in der Pflegeausbildung auf solche Situationen überhaupt vorbereitet? Also lernen Sie, wie Sie mit dem Tod und Leid zurechtkommen können auf mentaler Ebene?
Also die Pflegefachleute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, nein, nicht ausreichend, zumindest nicht. Es gibt ein paar Seminare rund um das Thema Tod und Sterben, aber vor allen Dingen auch so aus dem palliativmedizinischen Bereich. Aber da geht es auch oft darum, wie man Angehörige von Sterbenden gut begleiten kann. Wie man selber damit zurechtkommt, eher nicht. Das hat mich auch ein bisschen erschreckt.
Und da stelle ich mir vor, dass man dann ganz schnell abstumpft.
Ja, das wünscht man den Leuten nicht, ne? Aber das ist eigentlich eine Gefahr, ja, für die psychische Gesundheit, das Abstumpfen. Nicht nur des Einzelnen, sondern auch des ganzen Teams. Dafür gibt es dann auch wieder ein Fachwort, Cool Out heißt das, soll ausdrücken, dass es dann auch zu so einer Gefühllosigkeit kommen kann, die auf ganz großen emotionalen Stress oft folgt. Und das kennt man vielleicht von sich selber auch, dass man bei bestimmten Themen so zynisch wird und das passiert den Leuten auch. Und das kann halt eben auch dazu führen, dass sich dieses ganze Rad immer weiter dreht, dass man dann auch die jüngeren Leute, den Nachwuchs versucht zu schützen, indem man sie möglichst schnell abhärtet. Da gibt es dann auch wieder einen Begriff für, der heißt Nurses Eat Their Youngs, also die Alten fressen die Jungen, so mal frei übersetzt. Mhm. Und wie schädlich das Abwerten der Jungen ist, das ist auch denen, die jetzt auch schon ja nicht mehr so richtig viel fühlen können, auch dann natürlich nicht bewusst. Und sie handeln eigentlich im Glauben, anderen einen Gefallen zu tun und setzen den Schaden immer weiter fort.
Aber kann man sich denn auf diese Extremsituationen da überhaupt irgendwie vorbereiten?
Also Neil Greenberg sagt, ja, man kann sich vorbereiten, aber man sollte sich da schon mit den Worst-Case-Szenarien auch auseinandersetzen. Und er hat mir erklärt, warum das wichtig ist.
Well, in terms of preparation, what we try to do as well, was to get people to think about these ethical dilemmas before they faced them for the first time. So when we were preparing staff who worked, say, in surgical outpatients looking after bandages, and we prepared them to go and work in intensive care units, we didn't say, oh, it's great, you're going to save lots of lives. What we tried to do was to say, it's going to be hot, it's going to be sweaty, you won't be able to communicate well, and despite your best efforts, lots of people are going to die. And that's not a very good advert, I know, but it begins to get people's head around the fact of what the reality is like.
Ja, er redet hier davon, was er und sein Team den Pflegefachleuten gesagt haben, die normalerweise nicht in solchen Ausnahmesituationen natürlich eingesetzt waren, als sie dann speziell für die Covid-Patientenbehandlung ausgebildet wurden oder trainiert worden sind. Und das hat er gemacht mit seinem Team zusammen für ein Spezialkrankenhaus, das in London gebaut wurde für die Versorgung von Covid-Patientinnen, das Nightingale Hospital. Und sie haben den PflegerInnen damals nicht gesagt, oh, es wird alles gut, ihr werdet eine Menge Menschenleben retten, sondern sie haben gesagt, es wird heiß werden, ihr werdet sehr viel schwitzen, ihr könnt schlecht kommunizieren und obwohl ihr euer Bestes geben werdet, werden viele Leute sterben. Greenberg sagt, er weiß natürlich, das ist keine gute Werbung, aber nur mit diesem Ansatz sei es möglich, Menschen eine Idee zu geben, wie die Realität dann später aussieht.
Wie ist denn Greenberg auf dieses Forschungsgebiet gekommen überhaupt?
Ja, das ist interessant. Er hat Medizin studiert und ist dann Militärarzt geworden, hat bei der Marine gearbeitet in Großbritannien, war auf Kriegsschiffen eingesetzt, auch in U-Booten. Und er war in zwei Kriegen, im Afghanistan-Krieg und im Irak-Krieg. Und er ist inzwischen Psychiater und Professor für psychische Gesundheit des Militärs am King's College in London und arbeitet dort mit SoldatInnen und forscht eben auch zu psychischer Gesundheit in Kriegssituationen.
Aber das ist ja eine sehr interessante Analogie, also Krieg und Pandemie beziehungsweise Militär und Medizin.
Ja, weil es auch erstaunliche Parallelen gibt zwischen der Pandemiesituation und einem Kriegseinsatz. Parallelen zwischen der Belastung, denen die SoldatInnen ausgesetzt sind, und denen von Gesundheitsfachkräften. Und nach den Parallelen habe ich Neil Greenberg auch gefragt.
Yes, the similarities are actually quite stark. So you're both fighting an enemy, which is difficult, which you know is not going to obey the rules that you want them to. You have to, in order to be successful, you have to work as a team. No individual is going to make things better. And also, you don't always have the right amount of equipment or the right training to do necessarily what you want. In a war zone, troops get trained well and equipped and they go somewhere and then something happens. So then you have to make the best of it and sort the situation out. And intensive care, look, normally you'd have, for instance, one nurse per bed, but in the middle of COVID, you had one specialist nurse per six beds or four beds. Now that's not right, but it's better than having no specialist nurse per bed. And so you had to adapt and overcome, which is not difficult for healthcare staff, but it doesn't fit with the standard model of care, which is very controlled and very exact. And so you can see why it's difficult for a healthcare staff to get their head around it.
Ja, an der Stelle vielleicht nochmal die Erklärung, warum die Qualität nicht so gut ist. Also wir haben per Zoom miteinander geredet und ich habe diese Tonspur dann eben zu Hause an meinem Rechner aufgenommen.
Aber man hat ihn ja verstanden.
Ja, also er sagt auch was Wichtiges. Er sagt, dass beide Gruppen, also SoldatInnen und eben Gesundheitspersonal, es mit einem schwierigen Gegner zu tun haben, der sich nicht an die Regeln hält. Und dass es ganz klar ist, dass nur der erfolgreich sein kann, der im Team arbeitet. Der Einzelne wird nichts ausrichten können gegen so einen Gegner. Und wenn man dann halt unter mangelndem Material und fehlender Vorbereitung zu leiden hat, dann wird es natürlich ungemein schwieriger. Und Truppen werden auf solche Ausnahmesituationen auch vorbereitet und trainieren das ganz konkret, das Bestmögliche aus solchen Situationen zu machen. In den Krankenhäusern gibt es diese Fähigkeit auch, sich anzupassen. Aber da wird halt nicht in diesem Maße das trainiert, weil man natürlich eher daran arbeitet, dass man die medizinischen Standards erhält. Und das Problem ist dann weniger, dass es nur noch speziell ausgebildete Pflegefachkräfte für sechs Betten gibt, sondern dass der medizinische Standard nicht sinken soll, nur weil es mehr Patienten gibt. Und das erzeugt dann einfach ein Dilemma in dieser Ausnahmesituation. Und in dem medizinischen Sektor gibt es dafür kein richtiges Modell. Und deswegen ist dieses offizielle, wir machen es so gut, wie es geht, und das ist dann okay, halt nicht ausgesprochen worden, nicht offiziell gesagt worden. Sondern man versucht halt eher, möglichst da nicht schlechter zu sein als unbedingt nötig. Und Das ist wiederum dann eine höhere Belastung eigentlich verglichen mit dem, was man von Soldatinnen in Kriegssituationen erwartet.
There were many similarities between the situations that healthcare staff found themselves in and military. One of the challenges, I think, for now and will continue, is the military is quite good, no matter what nation you are, of sending troops to a place for 6 months or 8 months. They do a difficult task and then you recover them back home and, you know, you look after them a bit and they calm down and have some gentle time. Healthcare are not used to doing that. Healthcare doesn't send a team somewhere and then bring them home. So that's been difficult because hospitals haven't really been able to get their head around what should we do to recover, because they don't do that sort of deployment. And the second thing is, of course, recovery hasn't been easy because, of course, COVID's still there. It hasn't gone away. You know, things are better with the vaccines. And so there are some ways that healthcare staff are in a worse situation than the military rather than exactly the same.
Ja, er sagt, dass die Pflegefachleute oder die medizinischen Teams hier eigentlich in einer schlechteren Lage waren als viele Einheiten im Krieg, Militäreinheiten, eben aus den Gründen, die ich ja eben auch schon erklärt habe.
Bevor wir uns jetzt aber Greenbergs Programm näher anschauen und andere Konzepte, die es in Deutschland schon gibt, möchte ich gerne nochmal zu dem Begriff moralische Verletzung zurück, also konkret dazu. Du hast darüber einen Artikel geschrieben für das Online-Magazin Krautreporter und der wurde auch sehr viel gelesen. Ich habe vorhin aus meiner Vorbereitung zitiert, also Verletzungen, die daher kommen, dass man seinen eigenen ethischen Kompass missachten muss, weil das System es anders nicht ermöglicht. Kannst du kurz erklären, was mit diesem Begriff dann genau gemeint ist, auch auf der abstrakteren Ebene, die es ja erst möglich macht, das Phänomen komplett zu erfassen und zu erforschen?
Ja, also gute Medizin hat auch immer einen moralischen Kompass.
Mhm.
Und da geht es eigentlich um vier Hauptdinge, nämlich Respekt der Autonomie der Patientin, den Menschen keinen Schaden zuzufügen, sich zu kümmern, Fürsorge zu leisten und eben auch Gerechtigkeit. Das sind so die vier Säulen. Und Pflegefachkräfte in Deutschland berufen sich eigentlich auf dieselben Grundsätze. Die sind in einem Positionspapier des Deutschen Berufsverbands für Pflege auch festgehalten. Das Problem ist, dass diese Werte im Berufsalltag oft nicht mehr an der ersten Stelle stehen. Das erwarten aber die PatientInnen und das wollen auch die medizinischen Teams gewährleisten. Trotzdem klappt das immer öfter nicht.
Hast du denn ein Beispiel dafür, wie sich die Nöte eines Teams konkret äußern, also auch strukturell innerhalb des Teams und nicht nur für jeden Einzelnen?
Ja, für meinen Text damals habe ich mit einem Pfleger gesprochen. Ich nenne den hier mal Torben Müller, der auf der mittleren Management-Ebene arbeitet als Stationsleitung. Der heißt in Wirklichkeit anders. Er hat mir erklärt, dass es oft eine große Lücke gibt zwischen dem, was die Leitungsebene eines Krankenhauses den Mitarbeiterinnen sagt und wie sie dann handelt.
Man hat natürlich auch in der Klinik bemüht, dass die obere Führungsebene viele Namen auch von Pflegekräften kennt, okay, weil das in irgendeiner Form natürlich Wertschätzung suggeriert. Wenn es dann aber auch darum geht, dass die Pflegekraft ein Problem hat, auch wenn dann auf der Homepage steht, wir sorgen für familienfreundliche Arbeitszeiten, finden individuelle Lösungen, dann wird es halt direkt sehr unfreundlich oder dann geht es direkt ans Eingemachte. Also dann wird schon auch Druck gemacht.
Ja, und er erzählt dann weiter, dass es dann in diesem Beispiel um eine langjährige Mitarbeiterin ging, die alleinerziehend war und wieder einsteigen wollte. Natürlich aber dann an die Kinderbetreuungszeiten gebunden war und nicht mehr Schichtdienst machen konnte. Und die Fachkraft hat dann von der Klinik kein Angebot mehr bekommen, das zu ihrer Qualifikation passt. Sie sollte dann als Springer für viele andere Medizinbereiche eingesetzt werden. Und Herr Müller hätte dann auf dem Papier ausreichend Personal gehabt, aber in der Praxis ein Problem. Er sollte zusagen, dass er diese Probleme dann aber alleine löst. Und das hat für ihn und seine Fachkraft keinen Sinn ergeben. Deshalb hat er eine fähige Fachkraft für sein Team verloren und die alleinerziehende Pflegerin ihren Job.
Aber genau sowas klingt doch ganz klar nach Feigenblattpolitik. Also das heißt, strukturell wird nicht konsistent gearbeitet, sodass es vorne und hinten nicht stimmt. Kann man das irgendwie so verallgemeinern?
Was Torben Müller hier sagt, ist eigentlich, dass die mittlere Leitungsebene, in der er selbst auch arbeitet, zwischen allen Stühlen sitzt. Sie müssen vermitteln zwischen der Leitungsebene eins drüber oder mehrere drüber und den einzelnen MitarbeiterInnen. Und die Vorgaben von oben sind oft ausgerichtet auf wirtschaftliche Kennzahlen. Und die Teams sind zwar den medizinischen Standards verpflichtet, sie sollen aber im Zweifel auch so arbeiten, dass die Kasse am Ende stimmt. Das sind aber dann oft unvereinbare Anforderungen. Und anstatt das als Gemeinschaftsaufgabe für das gesamte Krankenhaus zu betrachten, mit der Haltung, wir sind alle im selben Sturm, auch wenn wir in unterschiedlichen Booten sitzen, wird der wirtschaftliche Druck von oben nach unten weitergegeben. Und das führt dann auch bei ÄrztInnen zu absurden Situationen.
Inwiefern?
Ja, die OP-Säle sollen zum Beispiel maximal ausgelastet werden. Das heißt, dass auch manchmal nachts operiert wird. Also nicht notfallmäßig, sondern ganz geplant. Das fällt dann eigentlich so auch in dieses Stichwort Überversorgung. Und zu diesem Phänomen gibt es auch ein Gutachten, das ist von 2020 von der Bertelsmann Stiftung. Und dieses Vorgehen, ja, diese Haltung führt natürlich auch dazu, dass bestimmte Aufgaben in den Nebendiensten, also in den Nachtdiensten, sich verändern. Und das bindet die Bereitschaftsärztinnen, die eigentlich Zeit haben sollten, um dann einzuspringen, wenn irgendwas vorfällt. Oder die Nachtwachen, ja, die eigentlich Wachaufgaben haben, die dann plötzlich halt auch akute OP-Nachsorge machen müssen, was eigentlich zum Tagdienst gehört. Und das ist halt auch risikoreich. Da können halt Fehler mit höherer Wahrscheinlichkeit passieren, als wenn das in normalen Bahnen läuft. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. Da gibt es zum Beispiel eine englische Studie, die gezeigt hat, dass das Risiko für Patienten, innerhalb von 30 Tagen nach einer OP zu sterben, signifikant steigt, wenn jede Pflegekraft mehr Patienten versorgen muss, als eigentlich nach den wissenschaftlichen Standards das hinkommt. Und eine andere Studie aus den USA und Kanada kam 2002 schon zu dem Ergebnis, dass gewinnorientierte Privatisierung ein eigenständiger Risikofaktor für PatientInnen im Krankenhaus ist.
Hast du dafür vielleicht auch noch ein Beispiel?
Ja, da geht es dann jetzt nicht nur um so Sachen wie, dass man mal nicht schafft, was zu dokumentieren in der Pflege. Ich habe da Torben Müller auch nachgefragt.
Wenn ich Personal am Limit bin, heißt es nicht, dass man dann bestimmte Bereiche abgibt oder gar nicht mehr aufrechterhält, sondern das muss ja weiterlaufen. Sondern passiert halt sowas wie, das falsche Blutpräparat wird dem falschen Kind gegeben. Und das war dann für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe hier. Ich war in der Schicht, als das passiert ist. Und es lag daran, dass wir einfach unterbesetzt waren und einfach echt viele kranke Kinder hatten. Und dann eine Kollegin einem Kind, das sie nicht betreut hat, etwas anhängen sollte. Und die Kommunikation hat einfach nicht gepasst, sodass einfach falsch kommuniziert wurde. Und sie hat es aber auch nicht nochmal nachgeprüft. Zum Glück ist nichts passiert. Aber es hätte natürlich auch schnell den Tod dieses Kindes bedeuten können.
Wie verarbeiten die Pflegekräfte denn solch einen Vorfall?
Ja, sie suchen natürlich die Schuld bei sich. Sie versuchen, die Missstände, die solche Situationen begünstigen, durch eigene Leistung zu kompensieren.
Das heißt, es wird nicht drüber gesprochen?
Naja, also das ist wahrscheinlich von der Situation und den Menschen dann jeweils abhängig. Aber die Tendenz ist natürlich schon, dass man sich überlegt, wie viel kann ich denn von meinen eigenen Gefühlen erzählen, wie viel kann ich denn überhaupt davon zulassen in der Situation. Und manchmal ist es auch schwierig, an diese Gefühle dranzukommen. Also das sind dann nicht nur Schuld, es ist auch, man schämt sich, man stellt seine eigene Fachlichkeit in Frage. Und das ist natürlich eine große Hürde, darüber auch zu reden. Und dann gibt es in der Folge oft so auch eine Wut auf das System. Und das ist mir auch in den Gesprächen mit den Coaches bestätigt worden, die sich dann ja auch darum kümmern, die Pflegekräfte zu stärken, dass es vielen halt schwerfällt, auch das zu reflektieren.
Es ist ja bekannt, dass Kliniken und Pflegeheime vor allem auf Wirtschaftlichkeit gucken. Und jetzt mal spitz gefragt, sollten dann die Pflegekräfte nicht auch ihre Erwartungen runterschrauben?
Du meinst an die Qualität ihrer Arbeit?
Ja, so ein bisschen des Teufels Anwalt sozusagen.
Ja, aber die medizinischen Standards sind ja eigentlich akzeptiert. Eigentlich möchte ja jeder die auch erfüllen.
Mm.
Und es gibt ja auch keine Vereinbarung jetzt innerhalb der medizinischen Community, sag ich mal, dass es irgendeinen Grund gäbe, das nicht aufrechtzuerhalten. Und auch natürlich keine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber konkret. Das setzt dann so eine Spirale auch in Gang, wenn man das machen würde. Also Neil Greenberg erklärt das so.
And the reactions that people experience tend to be strong guilt, strong anger, disgust, or shame. And because people don't like talking about those things, because it's painful and distasteful, then it quite often means that they don't resolve it, they can't make sense of it, because they don't discuss it in the way they might discuss other stresses.
Ja, er sagt hier, sie verarbeiten das dann eben oft gar nicht so gut. Sie fühlen Schuld, Ärger, Ekel und Scham. Und Menschen sprechen einfach nicht gerne über solche Gefühle. Die sind schmerzhaft. Und deshalb werden sie halt auch oft verdrängt oder auch gar nicht wahrgenommen. Über Stress kann man ganz gut reden, aber über die eigene Schuld halt eben dann nicht. Und das hat ja auch noch einen anderen Grund. Das ist ja eventuell auch existenzgefährdend. Dafür hat Greenberg auch ein ganz gutes Beispiel.
They might talk about patients dying and that being really horrible. They might not talk about the fact is the patients died because it was my fault, I didn't do the right care. That's both because it's embarrassing, but also it's in a professional sense. If they say that and that was found to be true, they might lose their registration. They might not be able to practice. You know, as a psychiatrist, if I don't assess someone's suicide risk and then they go and end their life, then actually I did the wrong thing. You know, I might get struck off. And you can see why healthcare professionals might be worried about I didn't do the right thing. And if people found out, what's that going to mean for my career?
Ja, er sagt hier, es nicht das Richtige getan zu haben, ist nicht nur peinlich und unangenehm, es kann ja auch dazu führen, dass man seine Arbeit verliert. Er sagt, wenn ich als Psychiater das Suizidrisiko einer Person falsch einschätze und sie sich umbringt, dann könnte ich meine Zulassung verlieren. Und dann ist es leicht zu verstehen, warum es so wichtig für Medizinprofis ist, das Richtige zu tun und warum es so schwer ist, über Fehler und Verantwortung zu reden. Dazu kommt, dass im medizinischen System es keine gute Fehlerkultur gibt. Es gibt da Angst vor ernsten Konsequenzen, vor dem Verklagtwerden. Und das verhindert natürlich dann auch wieder die Verarbeitung von moralischen Verletzungen.
Worauf beruhen denn Greenbergs Erkenntnisse?
Also er hat Erfahrungen gesammelt mit medizinischen Teams in der aktuellen Pandemie und halt ja auch eben seine Einsätze und die Forschung dazu, die dann im Nachgang passierte. Und er hat aber auch in der Literatur recherchiert und da Arbeiten erstellt.
Und wenn wir uns das Stichwort Fehlerkultur nochmal angucken, wie könnte denn so eine Fehlerkultur überhaupt besser aussehen?
Ja, also dass Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur wichtig ist, ist eigentlich gut verstanden. Also das hängt ja auch mit der Patientensicherheit zusammen. Und da gibt es eigentlich zwei wichtige Formen. Das eine sind Gefährdungsanzeigen.
Was ist das genau?
Das ist die Möglichkeit für Personal zu dokumentieren, wenn zum Beispiel zu wenig Personal auf Station vorhanden war und da gefährliche Situationen aufgetreten sind, die man dann eigentlich mit der Personaldecke nicht hat abdecken können.
Okay.
Und das ist dann etwas, was in der Klinik auch direkt aufbewahrt wird. Da hat auch jeder Zugang, Betriebsrat hat Zugang, Pflegedirektion und so weiter. Und das sind wichtige Unterlagen, falls es dann auch später vielleicht noch zu Anzeigen oder so kommt. Deshalb auch, um das Personal selbst zu schützen.
Also es wird protokolliert.
Protokolliert, genau. Aber meistens passiert dann halt eben nicht mehr damit. Mhm. Das ist auch eine Kritik, die Pflegefachkräfte oft haben an diesem Instrument. Es gibt aber auch noch ein anderes Instrument, das geht über ein Online-Portal. Da kann man anonym bestimmte Situationen schildern und eben auch diskutieren, wie man das in Zukunft verbessern kann, welche Bedingungen erfüllt sein müssten. Und damit soll auch gewährleistet werden, dass es einen geschützten Raum gibt, um eben auch Fehler in der Gruppe zu besprechen und es in Zukunft verhindern zu können. Weil für die Dynamik der moralischen Verletzungen macht das meiner Meinung nach keine richtige Verbesserung, das bringt keine wirkliche Entlastung.
Gerade in der Corona-Pandemie sind Pflegerinnen und Pfleger in den Fokus gerückt worden und man kann ja eigentlich schon sagen, ins Rampenlicht. Sie wurden als Helden dargestellt, gefeiert und gelobt von der Gesellschaft oder eben auch vom Gesundheitsminister. Und viele Medien haben auch diesen Heldenmythos eigentlich noch weiter potenziert. Doch das bewirkt bei den Pflegekräften ja nicht, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, sondern das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Erklär mal bitte, warum.
Ja, der Heldenmythos ist wirklich für viele eine ganz unerträgliche Zuschreibung. Stell dir vor, du kämpfst damit, dass du nicht so arbeiten kannst, wie du es gelernt hast und wie es deine Werte verlangen, deine beruflichen Werte, deine eigenen Werte. Und du musst dir an einer Tour verraten und dann sagt jemand, oh, ich bewundere, was du tust. Ich könnte das nicht. Du bist ein Held, du bist eine Heldin für mich. Da verstummt man noch vollends. Und irgendwie fühlt man sich ja noch schlechter. Denkt man, fühlt den Verrat eigentlich doppelt, den man da begehen muss. Und Neil Greenberg sagt auch, dass es hochproblematisch ist. Und zwar aus zwei Gründen.
The hero narrative is not a good narrative. It's nice for a clap for 1 hour once, but nobody's a hero. Heroes are in action films, aren't they? And the problem with being called a hero is either you don't think you deserve it, and that makes it very difficult, or if you are a hero, the only place that you can go is down.
Ja, er sagt hier, niemand ist ein Held oder eine Heldin, die gibt's ja nur in Actionfilmen. Und alle, die für Heldinnen gehalten werden, denken entweder, sie haben diese Zuschreibung nicht verdient, oder wenn sie sie akzeptieren, kann es von da an eigentlich nur noch bergab gehen.
Konnten das deine Interviewpartner so bestätigen? Also haben sie sich auch als Pflegekräfte ausgenutzt gefühlt, wenn die Politik sie als Helden stilisiert auf der einen Seite und sich dann strukturell aber doch nichts verändert?
Ja, Pflegefachkräfte empfinden das als sehr manipulativ. Sie verstehen das so, dass sie in eine für sie selbst gefährliche Situation hineingelobt werden sollen. Das fühlt sich dann schon so nach Verheizen an, also dass man hinterher nur mit netten Gesten belohnt wird, aber eigentlich sich keiner wirklich kümmern will, dass es besser wird. Ich habe mit einem Psychiater aus Hamburg darüber gesprochen, Peter Tonn heißt er, und der leitet das Neuropsychiatrische Zentrum in Hamburg. Und er bietet mit seinem Unternehmen an, das ist auf psychische Gesunderhaltung spezialisiert, bietet er Präventionsprogramme für Pflegekräfte an. Und er hat mir die Dynamik dahinter auch genauer erklärt.
Das ist ja ganz problematisch, weil es ein Bild konstruiert, was wir alle von Helden haben. Und der Held oder die Heldin, die sind edelmütig, die arbeiten unentgeltlich. Das, was die leisten, kann man gar nicht bezahlen. Die tauchen in irgendwelchen Extremsituationen auf und machen extreme Jobs, die sonst kein anderer Mensch machen könnte. Und das Einzige, was dem Helden gebührt, ist heldenhafter Dank und ein Denkmal. Aber so sieht sich doch keine Pflegekraft. Die wollen doch keine Helden sein, die irgendwie einmal aus dem Himmel fallen und irgendwelchen geilen Kram machen und danach mit Denkmal wieder verabschiedet werden.
Das heißt dann, die Forderung nach einer besseren Bezahlung ist das eine, aber im Grunde ist das andere ein viel größeres Problem.
Ja, weil es auch nach dem gängigen Narrativ bedeutet, dass man eigentlich auch, dass auch erwartet wird, dass man damit alleine zurechtkommt. Ja, Helden sind ja eigentlich immer so Einzelkämpfer. Und das ist in dieser Situation was sehr Gefährliches. Das befeuert moralische Verletzungen eigentlich immer noch mehr.
Und mit diesem Gefühl des Alleineseins und des einsamen Kämpfens, kann man den Menschen denn nicht therapeutisch dann helfen?
Ja, das denkt man, das hat mich auch erstmal total stutzig gemacht. Greenberg hat das auch nochmal erklärt. Er sagt sogar, Einzeltherapie ist bei moralischen Verletzungen schädlich. Also die Vorstellung, alle, die kämpfen, müssen einfach ein bisschen Therapie machen und dann wird das schon wieder, die ist grundfalsch.
Aber wie kommt er denn darauf?
Ja, er sagt, dass es eigentlich unbestritten in der Forschung zu dem Thema ist, dass Einzeltherapie sogar die Erholung behindern kann. Und das hat man durch eine Studie gesehen, bei der man zwei Gruppen miteinander verglichen hat. Die eine Gruppe erhielt Einzeltherapie und in der anderen wurde etwas anderes gemacht. Sie sollten sich gegenseitig unterstützen, ohne direkte psychologisch-therapeutische Maßnahmen. Sie haben eine Anleitung bekommen für wertschätzende Redetechniken. Und Greenberg sagt, diese zweite Gruppe hat sich viel besser erholt.
Das heißt, weil sie einfach den Umgang miteinander verändert haben.
Ja, das genau. Sie haben einfach das Ganze auch als das sichtbar gemacht, was es ist. Also ein kollektives Problem. Mhm. Und ich sagte ja eben, dass es schädlich am Heldenmythos eben auch ist, dass man alles alleine durchstehen soll. Und dieser Ansatz, den Greenberg auch vermittelt in seinen Gruppen, in seinen Vorbereitungs- und Nachbereitungsschulungen, ist halt eben, dass man sagt, die Gruppe, die betroffen ist, die soll befähigt werden, auch das Geschehen einzuordnen und alle, die sich so fühlen, so mit Schuld und Scham belastet fühlen, dass sie auch wieder sich als Teil der Gruppe mit diesem Gefühlen auch wahrnehmen können. Und das ist eigentlich dieser Gedanke des Peer Supports, nennt er das, also das gegenseitig sich unterstützen. Und da hat er eben drei Schritte definiert, die helfen können. Und das eine ist, die mittlere Management-Ebene in den Krankenhäusern muss geschult sein. Sie müssen auch in der Lage sein, Gespräche zu führen, die psychisch stabilisierend wirken und nicht noch weiter Druck aufbauen. Das zweite, was wichtig ist, dass einfach diese Gruppensupport funktioniert, ist auch Unterstützungskultur sich überlegen. Also was hilft uns denn, dass wir erreichen können, dass wir unsere medizinischen Standards trotz dieser widrigen Umstände auch aufrechterhalten können? Und wie können wir, wenn wir das nicht können, wie können wir uns da gegenseitig auch helfen, damit zurechtzukommen? Und das Dritte, was dazu gehört, ist, dass die Leute, die in Leitungsfunktionen sitzen, dass die eben auch über ihre Schwierigkeiten reden. Das nennt er reflexive Praxis. Also, dass sie auch sagen, ich habe damit auch total Schwierigkeiten gehabt, dir das zumuten zu müssen.
Das ist ja alles die Forschung aus den USA und aus UK. Ist diese Erkenntnis in Deutschland denn so schon angekommen?
Na, das hängt davon ab, mit wem man spricht. Also es gibt schon einige Pflegefachleute, die das sich mit dem Phänomen sehr gut auskennen und das auch in ihrem Alltag gut erklären können und auch ja, damit umgehen können und denen bewusst ist, dass es in erster Linie das Kollektiv betrifft und nicht nur Einzelne aus dem Team. Die es auch schaffen, das gut abzugrenzen gegenüber diesen mehr individuellen Problemen, über die wir eben schon geredet haben, Burnout und posttraumatische Belastungsstörung oder auch Depressionen. Das kommt ja auch alles vor als Belastung und als Stress. Und dann gibt's noch diejenigen, die Präventionskurse anbieten für Pflegefachleute. Die kennen sich damit auch gut aus. Das sind dann Kurse, die von den Krankenkassen bezuschusst werden und die zum betrieblichen Gesundheitsfürsorge gehören. Die können halt von den Kliniken für das Personal gebucht werden. Und die Anbieter der Kurse nennen aber interessanterweise ihre Kurse meistens nicht oder die benutzen dieses Wort moralische Verletzungen für ihre Kursbeschreibungen in der Regel nicht. Und die laufen dann so eher unter dem Stichwort Stressreduktion oder Kommunikationstraining. Und das ist interessant. Ich habe mit zwei verschiedenen Anbietern gesprochen und einer davon ist Peter Ton.
Es ist eine andere Qualität an Stress, um es mal so zu formulieren. Nicht jeder hat es. Also wir gucken schon auch, wenn wir in ein Heim oder in ein Krankenhaus gehen, gucken wir schon auch, ist das überhaupt ein Thema? Und tatsächlich gibt es gerade im Heimsektor ein paar Pflegeheime, die sehr gut geführt sind und die sehr mitarbeiterfreundlich oder mitarbeiterzentriert sind, wo man sagt, kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, aber die gibt es. Und da ist es kein Thema. Da ist es einfach so, dass ganz, ganz viele Pflegekräfte sich gut fühlen da, was sie tun. Und die haben auch ihren Stress und die haben auch blöde Schichten und die haben auch irgendwelche anderen Themen, an denen man arbeiten kann. Aber es ist nicht dieses Moral Injury Problem. Und dann kommen wir aber in die Vielzahl von Pflegeheimen und durchaus auch eine ganze Menge von Krankenhäusern, wo man das feststellen muss. Aber das ist was, was wir erst gucken. Ist das da? Ist das ein Thema? Und dann bauen wir das in unsere Workshops ein. Das sind ja wir ziehen ja nicht so eine genudelte Nummer durch. So nach dem Motto, ich habe jetzt hier Satz 3, Satz 7 und Satz 9, aber jetzt habt ihr mich gehindert, Satz 6 zu sagen, den sage ich jetzt noch, weil das steht in meinem Skript. Das machen wir ja nicht. Also wir gucken tatsächlich immer vor jedem, immer wenn wir ein Angebot losschicken und sagen, hier, biete euch an, da das BGM-Maßnahmen zu machen. Dann wird vorher eine Analyse gemacht. Dann gucken wir halt, was passt denn da rein. Das heißt, wir machen sowieso so ein Bausteinsystem. Und wir haben eben auch den Baustein Moral Injury eigentlich mittlerweile in fast allen unserer Workshops mit drinnen als Option. Und wenn wir merken, das passt, das ist nötig, das ist ein Thema, dann wird es eben auch eingesetzt. Es heißt aber ganz, also wir erklären schon hinterher, was das eigentlich ist und was wir eigentlich machen, aber wir erklären es eigentlich nie vorher. Also wir schieben das so erstmal den Leuten so unter.
Noch kurz, BGM hat er jetzt benutzt als Abkürzung, das ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das sind eben diese Präventionskurse, die auch von den Krankenkassen bezuschusst werden. Und er sagt jetzt nicht moralische Verletzung, er benutzt das englische Fachwort Moral Injury
dafür. Aber was ich mich frage ist, warum gehen denn die Coaches damit nicht so offen um?
Ja, das liegt schon daran, dass eben dieser Begriff moralische Verletzung noch nicht so flächendeckend bekannt ist und auch noch nicht so gut verstanden wird. Er wird auch manchmal falsch benutzt. Auch bei den medizinischen Teams ist das so.
Begrifflichkeit an sich ist schwierig. Und wenn Sie es dann mal verstanden haben, dann haben Sie ganz häufig sehr schnell das Gefühl, dass man Sie in so eine posttraumatische Belastungsstörung Ecke, also psychokrank schieben würde damit. Deswegen ist es nach unserer Wahrnehmung was erst im zweiten Schritt oder im dritten Schritt, wenn man erstmal vorher schon mal die Problematik erarbeitet hat mit den Pflegekräften zusammen.
Ja, das sieht man, also das Konzept ist wirklich nicht so ganz leicht zu verstehen, weil einerseits ja die MitarbeiterInnen auch ganz individuell davon betroffen sind. Aber das an sich, die Störung betrifft halt das Kollektiv. Und wenn man jetzt versucht, mit Prävention dagegen zu arbeiten und die Folgen abzumildern, hat man halt ja das Problem, dass man mit solchen Maßnahmen, die den Einzelnen nur ansprechen, nicht das gesamte Team erreicht. Ja, und nach allem, was Greenberg sagt, stelle ich das jetzt auch wirklich in Frage, dass es reicht, einzelne Leute aus Teams dahin zu schicken in diese Maßnahmen. Wenn, sollte man eher das Team gezielt stärken. Und es geht dann schon auch eigentlich ganz gut über die mittlere Leitungsebene, also die Ebene, auf der auch zum Beispiel Torben Müller arbeitet. Also mit Workshops, an denen dann auch unter Umständen die ganze Station oder die Abteilung dann teilnimmt.
Sich sozusagen gemeinsam weiterentwickelt.
Genau. Und die dann auch dann in diesen Workshops üben, eine Kultur zu entwickeln, die zu ihnen passt, die ihnen hilft, halt eben wirklich sich gegenseitig zu beschützen und sich gegenseitig zu stärken. Und das trotz des ökonomischen Drucks, den man jetzt nicht so einfach aus der Welt schaffen kann. Und trotz der Ausnahmesituationen durch solche Massenereignisse, wie jetzt die Pandemie eine war. Und deswegen arbeiten Peter Tonn und sein Team auch sehr stark an diesem Werteaspekt, wenn sie sehen, dass moralische Verletzungen ein Thema sind.
In fast allen Kursen ist, was sind auch Werte und was sind Werte und wie kann man sich dem nähern? Baustein, sowohl bei Kommunikation wie bei Stressüberführung und so. Und wenn erstmal Werte dastehen und man dann sagt, aber welche Erfüllung, also welchen Wert könnt ihr denn überhaupt erfüllen von diesen und wie hoch ist die Werterfüllungsquote? Dann kommt ganz häufig, ach na, das nicht und das nicht und das nicht. Und dann kann man sozusagen die Brücke schlagen und kann sagen, seht ihr, ihr habt diesen ethischen Anspruch und die hohe Moral, die hohen Werte, die ihr erfüllen wollt, das passiert. Was ist denn das für ein Prozess, der bei euch im Einzelnen dann abgelaufen ist? Und dann haben die auch eine Öffnung. Aber es bedarf tatsächlich für Verständnis dieses Begriffs nach unserer Wahrnehmung echt noch einen Vorbau, also einer ordentlichen Erklärungsproblematik.
Die Unterstützung ist also vor allem dann gut, wenn sie die Teams in die Lage versetzt, sich selbst zu helfen. Aber das stelle ich mir auch nach allem, was wir jetzt gesagt haben über das Gesundheitswesen und was ich selbst davon weiß, eigentlich sehr schwer vor.
Ja, die Struktur des Gesundheitswesens befeuert natürlich diese Dynamik, weil es einfach diesen Widerspruch gibt, diese Punkte, die nicht zusammenkommen. Die finanziellen Interessen oder der wirtschaftliche Druck mit den medizinischen und ethischen Werten muss in Einklang gebracht werden. Das ist die Herausforderung und die wird dann natürlich auf der Ebene auch ausgetragen. Die wird ja nicht auf einer höheren Ebene geklärt, ein für alle Mal und für immer. So, das ist dann tatsächlich etwas, was man ganz konkret auch an seinem Arbeitsplatz dann spürt. Und diese Struktur, selbst wenn die jetzt ideal wäre und alle sind nett zueinander und es ginge gar nicht ums Geld verdienen und so, ne? Selbst dann muss man damit rechnen, dass es trotzdem zu solchen Dilemmasituationen kommt. Also ist die Frage, kann man die wirklich verhindern in den Momenten, wo es auch immer wieder auch um Leid geht, was nicht aufzuhalten ist letztendlich, ja, um Tod, den man nicht verhindern kann. Und das Menschen natürlich auch in solche Situationen bringen kann. Ja, es kann immer mal irgendwie zu einem Engpass kommen und man hat einen Fehler gemacht, macht sich Vorwürfe. Deswegen ist es gar nicht unbedingt das Bestreben, das von vornherein so zu verhindern, sondern wirklich eher zu gucken, was habe ich denn in der Hand? Wo kann ich es denn leichter machen? Für mich, für mein Team? Und wie kann ich, wenn es passiert, wenn ich merke, es ist ein Thema, wie kann ich es denn dann abmildern. Also es geht eigentlich auch um Schadensbegrenzung.
Aber ich verstehe, dass es dann ein fortwährender Prozess sein kann, also eine ständige Begleitung einfach für solche Situationen.
Ja, es geht schon auch um eine Kultur.
Wenn du jetzt mal einen Strich unter deine Recherche ziehst, nun kanntest du ja vieles von der Problematik aus deinem früheren Berufsleben. Hat dich irgendwas, was du jetzt neu dazugelernt hast, überrascht?
Ja, schon. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe irgendwann selber die Entscheidung getroffen, auch nicht mehr im Gesundheitswesen zu arbeiten, weil ich für mich selber so ein Dilemma gefühlt habe und das ich nicht auflösen konnte. Und die Recherche hat mich jetzt auch mit dieser Entscheidung nochmal versöhnt auf der einen Seite, weil ich gesehen habe, okay, lag jetzt gar nicht unbedingt nur an mir oder an meinem nicht so dicken Fell, sondern es gibt tatsächlich so ganz handfeste Dinge, die halt falsch laufen oder die einen auch in so eine Situation bringen. Und ich habe mich auch gefragt, was mir da geholfen hätte, vielleicht doch weiterzuarbeiten als Ergotherapeutin. Also da habe ich auch Dinge benennen können plötzlich, die mir gefehlt haben. Also ich habe im Prinzip eine Lücke, die ich hatte, habe ich gefüllt durch diese Recherche. Und deswegen bin ich da auch emotional auch ein bisschen beteiligt an diesem Thema oder an der Recherche. Und das packt mich weiterhin, darüber mehr zu lernen.
Und gerade auch deswegen ein großes, großes Dankeschön, dass du mir das alles erzählt hast und diese große Recherche mitgebracht hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Alle Hintergrundinformationen zu dem, was wir hier besprochen haben, die stellen wir bereit unter ndr.de/synapsen. Da findet ihr diese Folge und auch alle anderen, die ihr nachhören könnt. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann sagt es uns gerne per Mail. Wir nehmen auch Kritik an und auch Anregungen per Mail an synapsen@ndr.de. Mein Name ist Maja Bachtiaric. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.